Wow, einen wunderschönen guten Tag.
Wir sind aus dem Team Sprecher des Chaos Computer Clubs und wollen ein wenig einen Rückblick auf das vergangene Jahr liefern, aber müssen eigentlich mit einem sorgevollen Vorausblick anfangen. Dazu muss ich ein ganz klein bisschen ausholen, aber keine Angst, ich hoffe, es ist nicht so langweilig. Euch wird aufgefallen sein, dass auf dieser Veranstaltung nicht irgendwie Menschen rumlaufen mit Bauchläden, euch Zigaretten in die Hand drücken wollen. Unsere Vorträge sind nicht gesponsert bei Megacoin. Wir haben eine wirklich grandiose ehrenamtliche Kultur, sowohl hier auf der Veranstaltung als auch in unserem Verein. Im Verein gibt es keine bezahlten Mitglieder. Wir versuchen uns, soweit es geht, kommerzfrei aufzustellen. Der Verein hat sich selber lange davor geschützt, vor politischen Repressionen, vor kurzfristigen Entscheidungen, indem wir uns gar nicht erst um eine Gemeinnützigkeit beworben haben für den Verein, weil man dadurch ständig rückwirkend für die nächsten 10 Jahre bestraft werden kann, wenn man plötzlich in die eine oder andere Richtung zu politisch ist. Wir haben über Jahre versucht, dafür zu sorgen, unsere Teilnehmerinnen des Kongresses, indem es möglich war, die Tickets auch in bar in den Erfers in unseren Hackspaces zu bezahlen, dort Datensparsamkeit zu betreiben, um Repressionen zu vermeiden, um sie, soweit es geht, zu verhindern. Trotzdem muss in der aktuellen Zeit so ein Verein und so eine Veranstaltung handlungsfähig bleiben. Wir brauchen so Dinge wie ein Bankkonto. Es ist schwer, so ein Haus hier für die Tage im Bargeldkoffer zu bezahlen. Ich muss zugeben, wir haben es nicht versucht, aber es klingt unpraktisch in den Größenordnungen. Die 16.500 Teilnehmerinnen hier in der Veranstaltung müssen irgendwie die Möglichkeit haben, das Geld dazuzugeben, was wir hier alle dann aufwenden, um diese Veranstaltung hier zu wuppen. Und wir haben jetzt in den letzten Tagen gesehen, dass diese Macht, die Teile eines zentralisierten globalen Systems entfaltet hat, auch direkt bei uns im Vorgarten gelandet ist. Gestern gab es schon den ersten Workshop. Die Rote Hilfe ist ein Verein hier aus Deutschland, der sich für viele Dinge einsetzt, unter anderem auch Unterstützung von auf Demonstrationen betroffenen Menschen, und denen wurde von ihren Banken, das ist die GLS Bank und die Sparkasse Göttingen, das Konto gekündigt, und dadurch sind sie erstmal absehbar handlungsunfähig oder es ist schwer für sie zu handeln, und wir sind mit Menschen aus diesem Umkreis freundschaftlich verbunden. Wir haben gesehen, dass andere betroffene Vereine, die DKP, Anarchist Black Cross aus Dresden, denen ist genau das Gleiche passiert, und nicht nur den Vereinen, sondern auch teilweise Privatpersonen, die dort mit verbunden sind. Wir gehen gerade davon aus, dass es durch Listen wie von der US-Außenregierung rumgegeben wird, über den Hebel wie SWIFT oder andere Möglichkeiten, die durch das zentralisierte globale Bankensystem inzwischen möglich sind, dass ihnen dadurch ihre Konten weggenommen wurden. Wir haben in der Vergangenheit auch erlebt, dass bei uns in der Familie WikiLeaks Schwierigkeiten hatte, über Mastercard und Visa Geld einzusammeln. Wir müssen als Zivilgesellschaft hier eine rote Linie ziehen. Egal wie wir zur DKP oder wie wir zur kommunistischen Partei hier in Deutschland stehen, wie wir zu Hate Aid stehen, wie wir zur Roten Hilfe stehen, wie wir zu den ganzen anderen Organisationen, die dort jetzt auf dieser Liste Antifa Ost gelandet sind. Es kann und darf nicht sein, dass ausländische Regierungen mit einem scharfen Rechtsdrall auf dem Weg in den Faschismus bestimmen, welche NGOs hier in Europa handlungsfähig sind und welche nicht. Ich bin immer großer Freund davon, nicht einfach nur zu sagen, wie doof alles ist, sondern aufzurufen, wer von euch, die GLS ist eine genossenschaftlich organisierte Bank, wer von euch dort ein Konto hat, wer dort Mitglied ist, werdet laut. Wer aus Göttingen kommt, meldet euch bei der Sparkasse, werdet laut, sagt, dass es unakzeptabel ist. Vielmehr, also der Verein drückt ausdrücklich die Solidarität den betroffenen Vereinen aus, aber am Ende seid ihr alle, ich habe hier nochmal ein Bild von wer denn diese Antifa Ost ist, die dann betroffen sind. Keine Angst, das ist kein aktuelles Bild, das ist aus der Nord News Show in 2014. Alle Gesichter sind durch Facepalms geschützt, aber das ist quasi die Reaktion der Community, die ich erwarten würde auf die aktuellen Eskalationen, die wir dort gerade aus den Vereinigten Staaten sehen. Und wenn ich dieses Bild extrapoliere, wie sich antifaschistische Organisationen in Deutschland jetzt warm anziehen müssen, wenn die USA da so unterwegs sind, habe ich irgendwie eine Organisation, die sich irgendwie schon in der Gründung richtig radikal antifaschistisch aufgestellt hat.
Leider wissen wir ja auch, wie sich diese Organisation weiterentwickelt hat. Ihre antifaschistischen Mitglieder, denen zu gedenken, empfindet die CDU als unanständig und würdelos, wie ihr ja im Vortrag des ZBS hier gelernt habt. Kommen wir zu den wunderschönen weiteren Themen, die die Bundesrepublik gerade so beschäftigen. Ihr alle kennt diesen Begriff digitale Souveränität. Ja? Das ist so das ist das wunderschöne Thema, da können Sie jetzt alle zu sprechen, da können Sie alle einen Gipfel zumachen, ja, und dann sitzen Macron und Merz und wie sie alle heißen da und irgendwie, ich glaube, Markus Beckedahl hat da noch rausgefunden, eine Palantir-Lobbyistin saß auch noch mit am Tisch. Und dann unterhalten sie sich über ihre digitale Souveränität. Und wir können uns ja mal so anschauen, wie es denn um diese digitale Souveränität so steht, wenn wir zum Beispiel uns Karim Khan anschauen, das ist der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Ja. Und der wird seit einiger Zeit schon bedroht. Ja. Zum Beispiel am 24. April 2024 wurde der von 12 US-amerikanischen Senatoren, natürlich Republikaner, bedroht. Müsste also mit persönlichen Konsequenzen für sich und seine Familie rechnen, wenn er einen internationalen Haftbefehl gegen Benjamin Netanyahu anstrebt. Den hat er am 20. Mai 2024 beantragt. Und zwar wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, insbesondere weil er und sein Verteidigungsminister den israelischen Streitkräften befohlen haben, humanitäre Hilfe für Gaza zu blockieren. Könnte man mal einen Strafbefehl für beantragen, klingt auf jeden Fall nach einem Fall, den man mal untersuchen sollte. Zur Vollständigkeit gehört auch, dass er den Verteidigungsminister Israels, den Anführer der Hamas im Gazastreifen und weitere Hamas-Funktionäre ebenfalls einen Strafbefehl oder einen Strafantrag erlassen hat. Und am 13. Februar 2025 verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen. Zu den Sanktionen gehörte, dass halt US-Unternehmen ihm keine Dienste mehr bieten dürfen. Und ich stelle mir seinen Bildschirm ungefähr so vor. Oh, nicht drin. Microsoft Outlook funktioniert nicht mehr. Ja? Der Account von diesem Mann funktionierte nicht mehr. Der konnte keine E-Mails mehr schreiben. Der Internationale Strafgerichtshof hat dann wenige Monate später gesagt, naja, okay, dann müssen wir wohl von diesem Microsoft wegmigrieren, damit wir wieder mit unserem Chefankläger per E-Mail kommunizieren können. Das sah dann so aus, sie sind zu OpenDesk umgezogen. Und ich denke, Karim Khan did it. Und damit ist Karim Khan natürlich eigentlich der prominenteste Vertreter, international prominenteste Vertreter des Digital Independence Day. Vorreiter, Vater des Gedanken. Applaus Zudem der CCC mit vielen weiteren Organisationen gestern aufgerufen hat, vielmehr hat Marc-Uwe Kling auf unseren Bühnen dazu aufgerufen. Die Idee ist ziemlich einfach. Am ersten Sonntag im Monat verlässt man eine der Big-Tech-Plattformen. Sei es, dass man mit seinem Podcast von Spotify zu den freien Playern, die auf RSS basieren, umzieht. Sei es, dass man Social Media im Fediverse betreibt, statt bei Mark Zuckerberg oder Elon Musk. Dass man von Mark Zuckerberg von WhatsApp zu einem besseren Messenger wechselt. Und wir müssen an dieser Stelle den Netzwerkeffekt einfach mal für uns nutzen und damit auch angeben. Denn das ist das, was wir, ich glaube, inzwischen viel zu wenig tun. Ja? Andere Menschen dahin ziehen, wo es schöner ist. Vielleicht auch einfach nur zu den weniger schlechten Alternativen. Und deswegen gibt es auch diesen Hashtag Didit und Dude gemacht, ja, unter dem wir jetzt in den nächsten ersten Sonntagen im Monat immer wieder schön damit angeben werden. Und ich freue mich sehr, dass sehr viele unterschiedliche CCC-Erfas, alle schön auf ccc.de gelistet, da mitmachen und zum Beispiel mit Rat und Tat zur Seite stehen, irgendwelche Ratschläge geben, weil ich denke, es ist wirklich nicht so einfach. Ja? Also zum Beispiel die Frage, will ich die Kindergarten-WhatsApp-Gruppe mit umziehen oder nicht? Und bei solchen Sachen helfen wir dann und sorgen dafür, dass es halt auch nachhaltig funktioniert. Weil es gibt diese Alternativen, sie werden nicht so viel genutzt und sie haben natürlich auch einen großen finanziellen Nachteil gegenüber diesen Milliardenplattformen. Deswegen geht ja dann Deutschland hin, ja, ihr wisst ja, Cybernation. Und hier ist eine, ich weiß gar nicht mehr, das war eine Anfrage quasi, wo mal so mit, wie denn diese Software OpenDesk im Zeitraum bis einschließlich 18. Februar gefördert wurde. Na, also wir müssen wissen, OpenDesk konkurriert mit Microsoft Office. Ja, ich weiß nicht genau, was der Jahresumsatz und Börsenwert von Microsoft ist. Und was ich hier mal geschwärzt habe, ist, wie viel Geld OpenDesk jetzt über das Zendis bekommen hat. Das ist jetzt ein Betrag, also sie haben mehr bekommen. 950.000 Euro, ich würde sagen, wir schaffen das. Also da muss noch eine ganze Menge passieren. Ich denke, mit diesen Beträgen konkurrieren zu wollen gegen Plattformen, die mitunter 20, 30, 40 Jahre Vorsprung haben und eine riesige Nutzer-Login, da müssen wir uns ein bisschen stärker bewegen. Und wenn es die Regierung nicht für uns klärt, dann müssen wir es eben selber machen. Und deswegen macht gerne mit beim Hashtag und zieht um. Und wenn ihr schon umgezogen seid, gebt einfach weiter damit an, damit noch mehr Leute uns folgen und weiter ihre E-Mail schreiben können, auch wenn sie Israel für Kriegsverbrechen kritisieren wollen.
Ja, und weiter Ihre E-Mail schreiben soll auch natürlich unbeobachtet möglich sein. Deswegen kommen wir jetzt zu dem Thema Chat-Kontrolle, ein kleiner Zombie, der nicht so zu bekommen ist. Für alle, die gestern beim Vortrag waren, die können sich jetzt einfach die Ohren zuhalten oder es auswendig mitsprechen. Wir haben es jetzt endlich nach vielem Hin und Her geschafft, dass es eine Einigung im Rat gibt und man hat sich eigentlich auf das geeinigt, was gerade auch schon de facto der Stand ist, nämlich freiwilliges Scannen von Bildern, Texten, URLs, Videos, immer mit dem Ziel, Kindesmissbrauchsdarstellungen aufzudecken. Altersverifikation für App-Stores, sehr unscharf formuliert, wie die Auswirkungen für Open Source aussehen, was ja jetzt eigentlich total hochgehalten wird im Punkto Souveränität. Unklar, alles andere bleibt wie im Kommissionsvorschlag. Und wir sind jetzt in der nächsten heißen Phase und wir sind vor allen Dingen in der intransparentesten Phase. Also wir haben ja während der Chatkontrolle viele Leaks gehabt. Jetzt sind wir hier. Im Trilog, das ist sozusagen dieses Verfahren, das es eigentlich nicht so richtig gibt, aber irgendwie schon, das ist so ein bisschen so ein Sidequest in einem EU-Gesetzgebungsverfahren. Hier versuchen sich dann Rat, Parlament und Kommission auf einen finalen Text zu einigen. Wenn ihr dieses Schaubild super findet, das ist aus der Hack-Bibel, kleiner Tipp, da findet ihr das wieder. Und diese Verhandlungen finden hinter verschlossenen Türen statt. Das heißt, wir haben keinerlei Einsicht, aber wir müssen natürlich deswegen noch kritischer werden und noch mehr Druck ausüben und natürlich weiterhin versuchen, an jede Information zu kommen, um die Chatkontrolle endgültig zu stoppen Im Oktober waren wir damit schon ziemlich erfolgreich. Wie ihr seht, mussten wir die Unterschriftenzahl nachträglich nochmal ändern und am Ende waren es 321.971 Unterschriften gegen die Chatkontrolle. Es war das Main-Thema. Es war das Main-Thema überall, in alle möglichen Druckerzeugnisse hat es das geschafft. Die CDU hat Angst vor E-Mail, das haben wir wieder festgestellt. Die 2000 E-Mails sind aber anscheinend angekommen, die wir geschickt haben. Also E-Mail ist anscheinend immer noch das Medium der Wahl. Ich glaube, zwischendurch wurden auch noch Faxe geschickt und hat noch einige Faxgeräte gefunden. Und damit werden wir auch weitermachen und das sollten wir auch. Und um nochmal zu schauen, was wir tun müssen, damit die Chatkontrolle wirklich gestoppt wird, haben wir euch das nochmal aufgeschlüsselt. Erstmal, wie schon die ganze Zeit, geht es um den Schutz von Ende-zu-Ende verschlüsselter Kommunikation. Das heißt, wir fordern, verschlüsselte Kommunikation muss explizit geschützt werden. Das ist gerade in der aktuellen politischen Situation extrem wichtig, dass wir vertrauliche Kommunikation haben. Und was auch eine Sache ist, dieses freiwillige Scannen ist halt nur wirklich dann freiwillig, wenn es eine transparente Risikokategorisierung geht. Das ist derzeit so ein bisschen offen und die Kommission kann so ein bisschen entscheiden. Und Worst Case ist, dass man sagt, naja, wir stufen euch einfach beim höchsten Risiko ein, weil ihr uns keine Daten darüber geben könnt, wie hoch die Gefahr auf eurem Dienst ist, dass Kindesmissbrauchsdarstellungen verbreitet werden. Und dann müsst ihr einfach immer scannen. Das heißt, da müssen wir dran arbeiten, dass das transparent wird. Das Gleiche gilt für Altersverifikationen. Die sind eben nur dann freiwillig, wenn das auch explizit so gesagt wird. Und was natürlich ganz besonders der Fall ist, ist das ganze Thema, naja, eigentlich wäre ja nur eine wirklich wirksame Regulierung von Plattformen sinnvoll, um genau diese schädlichen Mechanismen abzuschaffen und zu unterbinden. Dafür braucht es keine Massenüberwachung jeglicher Kommunikation. Und bleiben wir vielleicht noch einen kleinen Moment bei der Altersverifikation. In ganz vielen Ländern auf der Welt sieht es für viele gerade so aus. Sowohl in 50% aller Bundesstaaten in den USA, in Großbritannien, aber auch in Australien und vielen weiteren Regionen der Welt gibt es jetzt verpflichtende Altersverifikationen. Und das hat krasse Konsequenzen. Auf deutscher Ebene wird es bereits von einigen Ex-Verfassungsrichtern gefordert. Unsere Justizministerin lehnt zumindest eine Klarnamenspflicht ab. Und das Thema Altersverifikation ist nicht nur ein Problem für pseudonyme und anonyme Internetnutzung, sondern es ist auch einfach, ich sag mal, ein großer Trog, an den viele Schweine sehr schnell kommen. Ihr seht hier eingespielt, wie es bei Blue Sky aussieht, wenn man sein Alter verifizieren will. Und ihr könnt da sehen, dass man dann das sogenannte KWS benutzen soll. Das ist ein Dienstleister, der dann an unterschiedliche andere Identifizierungsdienste weiterleitet. Da kann man sich dann zum Beispiel mit seinem Ausweis identifizieren. Man kann sich mit seiner Kreditkarte verifizieren oder, das ist ja das Lieblingsthema für viele, die sagen, naja, das ist alles gar nicht so schlimm, weil wir machen das einfach mit Biometrie, mit dem Dienstleister Yoti. Yoti habt ihr vielleicht schon gehört, da haben Sicherheitsforscherinnen auch gerade im letzten Jahr aufgedeckt, dass die sehr, sehr viel Tracking benutzen. Das heißt, Altersverifikation wird ganz einfach dafür genutzt, um euch noch besser trackbar zu machen und noch eindeutiger verfolgbar zu machen im Netz.
Also was wir an dieser Stelle auch sehen, ist, dass es, also wenn man einen Ausweis hochlädt, das ist immer eine schlechte Idee. Also auch im letzten Jahr gab es wieder zu viele Beispiele, wo Menschen gezwungen wurden im Prinzip, wenn sie einen Dienst nutzen möchten, ihren Ausweis hochzuladen und dann hat dieser Dienst dummerweise Kopien dieser Ausweise verloren. Das heißt, es gibt noch weitere Risiken neben dem Risiko, dass man nicht mehr anonym oder pseudonym unterwegs sein kann.
Ganz genau. Und ganz grundsätzlich muss man einfach dazu sagen, Technologie ist natürlich nicht die Lösung. Also wir haben gerade schon über die Risiken geredet, aber die Frage ist natürlich, was für komplexe Probleme da mal wieder versucht werden, durch einfache Technologie zu lösen. Die Probleme, die gelöst werden, sind ziemlich vielfältig. Suchtmachende Algorithmen von sozialen Medien, Überforderung von Eltern, Fehlinformationen, Radikalisierung, Missbrauch und ganz, ganz viele weitere Probleme, die natürlich durch eine Altersverifikation nicht gelöst werden. Ganz im Gegenteil, so eine Altersverifikation sorgt auch immer für ein falsches Sicherheitsgefühl, weil es ist dann die Annahme, okay, die kommen dann nicht mehr rein. Wir müssen jetzt uns um die anderen Probleme gar nicht mehr kümmern, weil die Gruppe, die wir schützen wollen, ist einfach nicht mehr dabei. Und da muss man sich auch immer die Frage stellen, möchte man eine Gruppe junger Menschen von diesem Kanal von Teilhabe ausschließen oder ist es nicht in unser aller Interesse, die Plattformen stark zu regulieren und Plattformen und andere Orte im Internet einfach besser für alle zu machen. Und es geht eigentlich noch viel weiter, denn was wir wirklich brauchen, wäre ja Unterstützung von Kindern und Jugendlichen im digitalen Raum, von Menschen mit Expertise, seien es sowohl Menschen mit Tech-Expertise als auch Menschen aus dem Bereich der sozialen Arbeit, die aber vollständig unterfinanziert sind. Und was wir einfach sehen, ist, dass ganz, ganz viel Geld an all diese technischen Lösungen fließt, die angeblich all diese Probleme lösen sollen. Die Menschen, die aber wirklich Betroffenen helfen könnten, sind komplett überlastet und unterfinanziert. Plattformregulierung wirklich durchsetzen. Ich habe es gerade schon gesagt, da darf man sich auch nicht entmutigen lassen, egal wie kontrovers das gerade diskutiert wird. Das ist, muss eigentlich das Ziel sein und nicht noch ein Layer auf das ohnehin kaputte Ökosystem obendrauf zu setzen. Das ganze Problem geht aber noch viel weiter. Es sind nämlich nicht nur die Plattformen betroffen, sondern ich habe es vorhin schon gesagt, es stellt sich immer noch die Frage, was bedeutet das fürs Open-Source-Ökosystem? Und wir sehen schon jetzt, dass häufig die Annahme ist, Open-Source nutzen nur Kriminelle. Das ist natürlich irgendwie eine komische Annahme, wenn wir auf der anderen Seite einen Gipfel haben, auf dem gesagt wird, Open-Source wird jetzt alles retten. Und es gibt die ersten Fälle, wie zum Beispiel in Frankreich, die solche Projekte einfach kriminalisiert. Und es gibt auch in Deutschland erste Vorstöße mit dem Jugendmedienstaatsvertrag, solche Mechanismen auf Betriebssystemebene einzuführen. Und da stellt sich auch wieder die Frage, was bedeutet das für Open Source Software? Und da müssen wir ganz genau hinsehen, denn das könnte eine erhebliche Bedrohung für das gesamte Ökosystem darstellen. Deswegen muss dieses ganze Thema Altersverifikation auch immer so behandelt werden, dass es auf keinen Fall verpflichtend wird. Es ist derzeit so, dass es in Europa noch kein Gesetz gibt, was verpflichtende Altersverifikationen vorschlägt. Und das gilt es auch weiterhin zu verhindern, um eine Rechtsgrundlage zu schaffen, die nicht dafür sorgt, dass Open-Source-Plattformen in die Bredouille kommen, irgendwelche Zentralisierungsmechanismen einzubauen und dass wir nicht bei jedem random Dienst unsere Ausweisdaten liegen lassen müssen. Ja, und EU-Politik ist ja immer so, man denkt, es geht nicht schlimmer und es geht immer schlimmer. Von, ich sag mal, Massenüberwachung im Internet kommen wir zu noch mehr Überwachung. Die Kommission hat im Juni ihren Überwachungsfahrplan, kann man so sagen, vorgestellt. Und ich glaube, das ist auch ein Blueprint für alle Regierungen in Europa. Zumindest fühlt es sich so an. Die Kommission hat da so ein paar Vorstellungen. Erstmal hätten sie gerne Vorratsdatenspeicherung zurück. Da sagte die Kommission, Die One-Million-Dollar-Question ist, wie man das rechtssicher machen kann, obwohl es natürlich ein EuGH-Urteil gibt. Es sollen neue Abhörschnittstellen geschaffen werden, noch mehr digitale Forensik, mehr Befugnisse. Dann gibt es diese schöne Working Group zu Lawful Access by Design, wo es um das Erarbeiten von Möglichkeiten gibt, Access zu verschlüsselter Kommunikation zu bekommen. Also selbst wenn wir die Chat-Kontrolle jetzt vielleicht mal abschließen, Mitte nächsten Jahres, haben wir sozusagen die nächste Baustelle, die schon so vor sich hin werkelt. Dann wollen sie noch mehr Standardisierung schaffen, wie sie sozusagen untereinander mit digitaler Forensik zusammenarbeiten können. Und Konstanzes Lieblingsthema, KI für Strafverfolgung. Also man möchte natürlich diese großen Datenberge, die man jetzt ja anfordert, über diese ganzen anderen Punkte auch besser verarbeiten können.
Also neben KI ist natürlich die alte Debatte um die Vorratsdatenspeicherung wieder da. Sie ist ziemlich konkret da. Sie ist in Europa da, aber sie ist auch in Deutschland da. Das ist ein Thema von CCC seit, ich will das kaum sagen, seit 20 Jahren. Ich glaube, es war die zweite schriftliche Stellungnahme, die wir in Karlsruhe damals abgegeben haben. Der Gesetzentwurf in Deutschland, der gerade im Dezember rauskam, verlangt von allen Internetzugangsanbietern eine dreimonatige Speicherpflicht für IP-Adressen und für die Portnummern, sodass sozusagen der Nutzer zuordnenbar ist. Und es gibt ungefähr 3000 verpflichtete Zugangsanbieter. Eine Ausnahme soll es wohl geben für Hotel-WLANs. Dazu möchte ich nichts weiter kommentieren. Der Punkt, der mir wichtig ist, sowohl für die europäische Vorratsdatenspeicherung, den Vorschlag, der ja noch nicht so konkret ist wie in Deutschland, ist die Fehlinterpretation des EuGH-Urteils. Jetzt behaupten alle, okay, beim EuGH wurde ja die IP-Adressenvorratsdatenspeicherung quasi erlaubt. Aber ganz so einfach ist es nicht. Unter den Juristen wird nämlich ziemlich hart gestritten, ob das so ist. Denn was steht eigentlich in dem EuGH-Urteil? Wenn wir uns erinnern, das ist ja ein französischer Fall. Da ging es um Hadopi, das ist die Urheberrechtsverwertungsbehörde in Frankreich. Ihr wisst schon, die Urheberverwertungsstreitfälle, die jetzt mit KI alle plötzlich verschwunden sind. Urheberverwertungsrechte gibt es nicht mehr. Aber die Behörde arbeitet ja immer noch. Und der Fall ist eigentlich ziemlich interessant, weil eben gerade nicht in dem Urteil steht, dass IP-Adressen anlasslos einfach mal allgemein weggespeichert werden können, sondern da steht vor allen Dingen drin, es darf nicht mit einer Profilierung einhergehen. Da steht auch nichts drin von Portnummern und weiteren Zusatzdaten. Im Gegenteil, da geht es tatsächlich nur um die IP-Adressen. Und da geht es vor allen Dingen auch nicht darum, dass man verdachtlos auf diese IP-Adressen zugreifen darf, sondern damit Hadopi, also die Behörde Hadopi, an die Daten kommt, muss es auch einen konkreten Verdacht gegen die Person geben. Das heißt, diese Behauptung, die sie jetzt so ein bisschen rumwabert, dass der EuGH das erlaubt hätte, ist höchst umstritten und überhaupt nicht klar. Insofern, das ist noch ein dritter Punkt. Der EuGH sagt auch, die Speicherung muss auf das absolut Notwendige beschränkt sein. Und da kann man sich deutlich drüber streiten unter Juristen, ob eine schematische Speicherung von 3 Monaten das absolut Notwendige sein soll. Insofern, als letztes natürlich noch, also es gibt auch noch eine Frage der Nützlichkeit. Jeder weiß, das ist umgehbar. Und ob man damit tatsächlich kriminelle Strukturen, wie versprochen, tatsächlich aufdecken könnte, hängt natürlich von deren technischen Fähigkeiten ab. Das heißt, so ein bisschen die Linien, die jetzt auch das Justizministerium fährt und das Innenministerium sowieso in Deutschland, dass der EuGH das so erlaubt hätte, ist, glaube ich, so einfach nicht. Und da sollten wir, glaube ich, auch nicht aufhören, Widerstand zu leisten. Ach, apropos Widerstand. Ja, also die Vorratsdatenspeicherung ist ja nicht das Einzige, oder Erdgeist?
Ich weiß ja nicht, ob man es raushört, aber ich bin aus Berlin und da, früher war das dann nämlich immer so, in Berlin hat nichts funktioniert, aber war vergleichsweise liberal. Jetzt ist CDU wieder an der Macht, wir reiten hart in die Richtung eines doch repressiven Überwachungsstaats, aber funktioniert immer noch nichts. Jetzt haben sie ein neues ASOC rausgebracht vor 2 Wochen, so am 4. Dezember, in dem so ziemlich alles drinsteht, was sich die Polizeien so in der letzten Zeit gewünscht haben. Biometrischer Abgleich von irgendwie überall aufgenommenen Daten, KI-Überwachung von gefährdeten Orten, Funkzellendatentraining für...
Aber das ist doch nur Lokalpolitik, Erdgeist.
Wollen wir mal kicken? Interessieren sich hier Leute für Lokalpolitik? Weiß hier irgendjemand im Saal, welcher Politiker ein Pimmel ist?
Erdgeist, keine Pimmelbilder, das haben wir doch gesagt. Keine. Nochmal. Erdgeist, wir haben doch vorhin besprochen, keine Pimmelbilder beim Jahresrückblick.
Ich habe ein Pimmelbild mitgebracht. Aber wie das immer so ist, wenn man erstmal in der Lokalpolitik drin ist, es gibt dann ein größeres Muster.
Also vielleicht, wenn man nochmal auf die gesamte Politik bei den Polizeigesetzen blickt, so ist das ASOC, also Allgemeine Sicherheit und Ordnungsgesetz von Berlin, schon ein ziemlich krasses Beispiel, weil sie mal die Liste von, was wir alle gerne wollen, haben. Und weil die umfangreichste Überarbeitung seit vielen, vielen Jahren ist. Aber es ist natürlich trotzdem ein Trend, den wir auch bei anderen Polizeigesetzen gesehen haben, die hier beispielhaft benannt sind. Zu Palantir kommen wir gleich noch. Also die im Polizeijargon heißt das automatisierte Datenanalyse. Aber es ist in vielfacher Hinsicht auch immer die Videoüberwachung, die erweitert wird. Es ist immer auch der Staatstrojaner-Einsatz, der erweitert wird, meistens so in kleinen Stücken. Und vielfach kommt KI dazu, also eine Form von Verhaltenserkennung, die jetzt eben in KI umbenannt wurde, zu der wir auch gleich kommen. Also es ist ein Trend, der sich über mehrere Bundesländer zeigt. Er hat offenkundig auch noch andere Überwachungsmethoden dabei. Oft ist die Kennzeichenerkennung noch dabei, die weitere Nutzung von Telekommunikationsdaten. Also es sind so kleine Puzzlesteine, die sich in den Polizeigesetzen oft wiederfinden. Sicher wird für einige der Landesgesetze da auch noch juristische Gegenwehr kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber zunächst mal ist es ein Trend, der sich 2025 ganz deutlich gezeigt hat. Dazu kommt noch ein Element, was ich betonen möchte, nämlich, dass in mehreren der Landespolizeigesetze jetzt plötzlich so was drinsteht wie die Freigabe von polizeiinternen Daten für das Training von KI. Also dass sozusagen für Testzwecke die tatsächlichen Daten, also die tatsächlichen polizeiinternen Daten für das Training benutzt werden können. Das ist ein zusätzlicher und ziemlich starker Grundrechtseingriff mit tatsächlichen Daten von Menschen, der jetzt plötzlich da so wabert.
Wer bei Grundrechtseingriffen nicht fehlen darf, ist natürlich die Gewerkschaft der Polizei. Man kann relativ gut vorhersagen, dass mit jedem Angriff, der da draußen leider passiert, die GdP unsere Freiheit weiter einschränken möchte. Es lohnt sich wirklich mal, nach GdP fordert zu suchen, und man findet unglaublich viel. Das hier ist eine wahrscheinlich nicht vollständige Sammlung. Und wenn wir uns diese Sammlung anschauen, dann ist leider auch sehr, sehr viel davon da. Also es geht um Anwesenheitskontrolle, es geht um Bodycams, es geht um Datenanalyse, um Drohnenüberwachung, um Gesichtserkennung, um Handyortung, um Kennzeichenerkennung, um Register psychisch Kranker. Eines der Dinge, die zum Glück noch nicht da sind, weil sie gefährlich sind. Es geht um Telekommunikationsüberwachung, es geht um ein Trageverbot für Messer. Und damit man das kontrollieren muss, braucht man natürlich auch verdachtsunabhängige Kontrollen. Es geht um Verhaltenserkennung, Videoüberwachung, KI-Überwachung und Vorratsdatenspeicherung. Die GdP versteht also offenbar nicht, dass sich soziale Probleme nicht durch Technik und erst recht nicht durch Überwachung lösen lassen, sondern schmeißt immer mehr weiter Kohlen in das Feuer des Überwachungskapitalismus.
Naja, traditionell. Traditionell, wenn natürlich die Polizeipraktiker sowieso in den Gesetzgebungsprozessen sowohl im Bund wie in den Ländern immer angehört, hat sich so etabliert, dass die auch als Sachverständige in ihrem eigenen Fall immer wieder in den Ausschüssen reden. Und so sieht man es eigentlich jetzt auch auf Bundesebene. Alle drei Parteien, also CDU, CSU und SPD, haben ja bereits im Koalitionsvertrag versprochen, dass sie technische Überwachungsbefugnisse erweitern. Mit Schlagwort dazu ist das Sicherheitspaket. Und die wichtigsten Änderungen, die, ich würde sagen so Februar oder so, können wir damit ungefähr rechnen, die werden zum einen die automatisierte Datenanalyse betreffen. Also da wird nochmal ein richtig feister Palantir-Streit auf uns zukommen, denn das ist da unser Innenminister, der heißt Alexander Dobrindt und ist von der CSU, hat sich bisher nicht dazu eingelassen, welchen Anbieter er denn für seine automatisierte Datenanalyse wählen will, aber es ist auch ganz stark die Biometrie, auch mit der Auswertung von Echtzeitdaten, also da kommt eine ganze Menge. Das ist ein bisschen widersprüchlich im Koalitionsvertrag. Wir haben die Betonung der digitalen Souveränität da drin, aber auf der anderen Seite wird natürlich, wenn es dann praktisch wird und mal die Frage gestellt wird, ja, welche Dienstleister nehmen wir denn da für unsere polizeiinternen Daten und die Zusammenführung, da hört es dann schon sehr schnell auf mit der digitalen Souveränität. Also das heißt, Gesichtserkennung mit KI wird wohl kommen, ist angekündigt und unterstützen auch alle Parteien. Da wird es wahrscheinlich auch keinen innerparteilichen Streit gehen. Und dazu kommt noch die Modernisierung des Bundespolizeigesetzes. Da ist dann auch wieder die von uns natürlich schon lange kritisierte Erweiterung der Staatstrojaner-Befugnisse drin. Das hat sich auch sozusagen völlig widerstandsfrei mittlerweile etabliert, dass bei jedem Update von einem Landespolizeigesetz oder eben jetzt vom Bundespolizeigesetz oder im Sicherheitspaket selbstverständlich auch wieder mehr Staatstrojaner erlaubt werden. Das ist eine Entwicklung, wo sich wirklich tatsächlich wenig Widerstand zeigt. Da müssen wir 2026 aus meiner Sicht gegenhalten, auf jeden Fall.
Apropos KI-Überwachung. Es gibt immer mehr Menschen, die auf die irre Idee kommen, mit KI-Überwachung das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken zu wollen. Den ersten Herrn kennen wir, da überrascht uns wenig, dass die Person für mehr KI-Überwachung ist. Auch bei der Person überrascht uns das nicht so sehr, denn ein Innensenator tut, was ein Innensenator tun muss. Aber bei der Person waren wir überrascht. Weiß jemand, wer das sein könnte?
Na, come on.
Das ist Cem Özdemir. Und auch Cem Özdemir hat vor sehr, sehr kurzer Zeit gesagt, wir brauchen mehr KI-Überwachung, um das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum zu stärken. Und das zeigt leider auch, dass wir noch zu leise sind, wenn es darum geht, KI-Überwachung zu erklären und zu zeigen, dass das grober Unfug ist. Ein schönes Beispiel hierfür ist ein viel zitiertes Projekt, wieder ein lokales Projekt, aus Hamburg vom Hansaplatz. Und das hier ist die Selbsteinschätzung der Polizei. Die durfte ihren KI versucht, nämlich selbst evaluieren. Und alles ist grün. Es gibt keine Risiken. SH steht für Stakeholder. Da ist auch alles grün. Alle Stakeholder sind zufrieden. Die Ziele wurden erreicht. Die Kosten blieben im Rahmen. Und das Projekt blieb auch im zeitlichen Rahmen. Ich habe mir die Mühe gemacht, das Projekt mal etwas genauer anzuschauen. Denn die Realität sieht ganz anders aus. Und es ist eigentlich alles rot. Bezüglich der Risiken weiß die Polizei zum Beispiel nicht, ob und wie die KI diskriminiert. Die Stakeholder sind ganz offensichtlich nicht happy, denn zum Beispiel die Zivilgesellschaft, wir, wurden gar nicht erst beteiligt und es gibt auch weiterhin praktisch keine Transparenz über dieses Projekt. Es gibt übrigens ein Folgeprojekt, das läuft derzeit. Das heißt, wenn ihr am Hansaplatz in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs rumlauft, habt ihr gute Gelegenheit, KI überwacht zu werden. Neu ist, dass die Daten, die da erfasst werden, auch für Trainingszwecke genutzt werden können. Auch die Ziele wurden im Rahmen dieses Projekts nicht erreicht. Ich zitiere, Evaluationsoberziel war die Erkenntnisgewinnung über eine Skalierbarkeit der im Rahmen des Sicherheitskonzeptes Mannheimer Weg 2.0 bereits antrainierten Deep Learning Modelle in die Videomanagement-Infrastruktur der Polizei Hamburg zu integrieren wahrscheinlich. Also es ging erstmal darum herauszufinden, können Sie dieses Deep Learning Modell in die Überwachungsinfrastruktur der Polizei Hamburg integrieren. Das hat vielleicht geklappt, vielleicht auch nicht. Dann ging es um die Dokumentation der Testergebnisse und da ist die Polizei grandios gescheitert. Zum Beispiel wird nicht angegeben und wurde wahrscheinlich auch nicht erfasst, wie die Zahl der Falsch-Positiv-Erkennung oder die Zahl der Falsch-Negativ-Erkennung dieses Systems ist. Es gibt auch keine Definition des zu erkennenden strafbaren Verhaltens. Dazu vielleicht noch mal einen Tick weiter ausgeholt. Was soll diese KI überhaupt tun? Die wird an Kameras am Hansaplatz angedockt und die Kameras oder die KI dahinter soll strafbares Verhalten erkennen und dann die Polizei darauf aufmerksam machen. Aus den Medien war zu entnehmen, dass dazu gehört Treten oder Schlagen, aber es gab wohl auch Probleme damit, Umarmungen von einer Schlägerei zu unterscheiden. Dann war aber irgendwo auch zu lesen, dass eine Menschenansammlung schon auf eine bald passierende Straftat hinweisen könnte. Und das letzte Ziel, das wurde natürlich auch verfehlt, ist die Schaffung von Transparenz. Von sich aus hat die Polizei hier sehr wenig verraten. Im ersten Projekt war auch noch nicht mal der hamburgische Datenschutzbeauftragte informiert. Der wurde wahrscheinlich so wie wir über die Medien darauf aufmerksam gemacht. Und auch die Evaluation hier musste ich über das hamburgische Transparenzgesetz erst befreien.
Ich komme gleich zu der Staatsbürgerstellung, aber ich will nur noch mal kurz einen Satz hinzufügen. Ich meine, da laufen jetzt andere Pilotprojekte. Das bekannteste ist sicherlich in Mannheim. Wir müssen das immer wieder betonen, weil das als Erfolg verkauft wird. Aber es war kein Erfolg. Und wenn Sie behaupten, vor allen Dingen von Polizeiseite und Gewerkschaft der Polizeiseite, das sei erfolgreich, dann wollen wir mal bei den Zahlen haben. Wir wollen eine Evaluation und zwar eine, die auch tatsächlich Kriterien benennt. Ich erinnere mich daran, da werden sich vielleicht viele noch erinnern, wie es zu Südkreuz-Zeiten war. Wir dürfen...
War erfolgreich, oder? Am Südkreuz? Alle Ampeln. War doch auch alles grün am
alle
Südkreuz,
Ampeln
habe
grün.
Ich so in Erinnerung.
Nee.
Oh, sorry.
Also, ich meine, was ich nur sagen wollte, ist, wir sollten mal verlangen, dass wir diese Evaluation auch ernst nehmen und nicht immer nur behauptet wird, dass diese Projekte was bringen. So, also, kommen wir mal zu... Ja, bitte.
Also es reicht nicht zu verlangen, dass die Evaluation mal ernst genommen wird, sondern wir alle sollten noch aktiver dabei sein, all diese Versuche transparent zu machen. Denn wenn man sich da ein bisschen reingräbt, dann ist echt erschreckend, wie viel da passiert und wie intransparent das alles im Hintergrund passiert, wie Datenschutzbeauftragte gar nicht erst eingebunden werden. Und wahrscheinlich wissen die meisten hier nicht, dass die Hamburger Hochbahn an zwei Haltestellen auch KI-Überwachung erprobt, um Verhalten zu überwachen. Insofern ist das auch ein Aufruf an uns, dort einfach aktiver zu sein, nutzt IFG-Gesetze. Und im Zweifel müssen wir da unser Recht auch häufiger einklagen, wenn die Polizei mal wieder zu träge ist, unsere Anfrage entsprechend der Fristen zu beantworten.
Wissen wir, welche U-Bahnhöfe das sind? Können wir da vielleicht einen Umarmungs-Flashmob lostreten?
Massenumarmung.
Also jetzt komme ich aber zu dem zu unserer Staatstrojaner Stellungnahme. Wir der CCC wird seit, ich glaube, es sind jetzt schon 15 Jahre in größeren Abständen von unserem Bundesverfassungsgericht um eine technische Stellungnahme für bestimmte Fälle gebeten. Das war auch dieses Jahr wieder der Fall. Zu unserer ein bisschen Überraschung. Ehrlich gesagt haben wir in dieser Stellungnahme zu dem eigentlichen Staatstrojaner und der Frage, wie wir dazu stehen und zu dem Einsatz und welche Risiken wir sehen, gar nicht mehr so viel geschrieben. Wir haben verwiesen auf frühere Stellungnahmen, von denen wir schon drei abgegeben haben, wo wir die ja, Risiken, die sich durch das Hacken von informationstechnischen Systemen ergeben, schon aufgeschlüsselt haben und wir wollten uns nicht wiederholen. Aber hier hat das Gericht uns spezielle Fragen gestellt zu sogenannten Cloud-Services. Also da ging es im Wesentlichen darum, ja, was ist die Praxis, wie wird technisch umgesetzt, wie kann man Cloud-Services überhaupt definieren? Und wir haben versucht, sozusagen den Stand jetzt darzustellen, was sind das eigentlich, wer benutzt die in Bezug auf ja, Institutionen oder Unternehmen und wie benutzen Privatanwender diese Cloud-Services, wie sind die US-Unternehmen, die hier sehr dominant sind im Markt, einzuschätzen. Also darum ging es eigentlich in dieser Stellungnahme. Und vor allen Dingen auch um die Tatsache, dass ein Großteil der Benutzung von Cloud-Services transportverschlüsselt ist und eben nicht zu Ende verschlüsselt und dass es damit natürlich Möglichkeiten gibt im Rahmen der Gesetze, dass Ermittler darauf zugreifen und zwar in einem viel größeren Maße, als wir das vielleicht vor 10 Jahren noch hatten, weil sich einfach auf den Endverbrauchergeräten und in den Unternehmen Cloud-Services als ja, alltäglich eingeschlichen haben. Das war so ein bisschen unser, ja.
Wissen wir denn, wie die Beschwerde ausgegangen ist?
Ja.
Ja, das hat alles nichts geholfen. Unsere Stellungnahmen, ich war an 2 beteiligt dazu, haben trotzdem das Bundesverfassungsgericht nicht groß umstimmen können und die angegriffenen problematischen Punkte in dem, was die Polizeien dann in den Strafprozessordnungen danach tun dürfen. Das geheime Einbringen von Staatstrojanern auf Endgeräte wurde eigentlich in weiten Teilen für legal erklärt. Aber wir machen trotzdem weiter, wenn unsere Homies beim BFR Fragen haben. Wir stehen da gerne mit weiteren Stellungnahmen zur Verfügung.
Wo du gerade sagst, mit dem versteckt Anbringen von Schadsoftware, das ist dann, glaube ich, auch die Konsequenz von diesem Urteil, dass jetzt in den ganzen Landespolizeigesetzen drinsteht, die Polizei darf in deine Wohnung einbrechen, um die Schadsoftware zu installieren. Ne? Also das hat Konsequenzen, so etwas.
Da haben wir keine gute Übergabe gebastelt, Kalisi.
Ich hatte jetzt ja, um nochmal einen Full-Circle-Moment zum ganzen Thema KI zu machen. Wir sprechen hier gerade viel über KI-Überwachung und Sonstiges und eigentlich würden viele von uns denken, naja, Kantorkel, du hast ja so ein paar Jahre auch an so einem Gesetz mitgearbeitet und versucht, Schlimmeres zu verhindern. Das sollte doch eigentlich zumindest zum Teil über den KI-Act abgedeckt werden und auch vielleicht verhindert werden. Leider, ihr könnt es sehen, sieht es leider ein bisschen anders aus auf EU-Ebene. Also die EU ist auch irgendwie der Träger von schlechten Nachrichten. Denn es gibt jetzt dieses Omnibus-Gesetz. An dieser Stelle möchte ich gerne auf den Talk von Thomas Lohninger und Ralf Bentrat verweisen, die das sehr ausführlich erklärt haben. Aber wo wir schon mal dabei sind, sollten wir auch mal darüber sprechen, was das gerade zeigt, was in der EU passiert. Und ich glaube, etwas, was wir uns häufig dann doch nicht so klar machen, wie es eigentlich ist, ist, es gibt eine neue politische Realität, auch in der EU. Diese Realität findet rechts der Mitte statt und sie legt ihre Axt an ganz, ganz vielen digitalen Grundrechten an, die wir momentan noch haben, die uns wirklich schützen, auch wenn sie nicht perfekt sind. Und dagegen müssen wir ganz klar angehen. Es ist der Omnibus, der nicht nur den AI-Act nach hinten verschiebt an vielen Stellen, sondern es ist auch unter dem Mantel von mehr Innovationen, mehr Wirtschaftsleistungen und sonstigen vorgeschobenen Argumenten eine Vereinfachung angeblich von Gesetzen, die aber eigentlich dazu da sind, uns zu schützen im digitalen Raum, uns auch zu schützen gegen die Übergriffigkeit von Tech-Konzernen. Und deswegen an dieser Stelle an euch alle, das wird kein schöner Kampf sein. Ich glaube, Ralf hat gestern den Talk mit beendet. Wir versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Und ich glaube, das Schlimmste zu verhindern, das ist keine schöne Aufgabe. Und da brauchen alle Organisationen euren Support um diesen Omnibus, wenn er jetzt schon mal offen ist, vielleicht so zu verkabeln, dass es nicht ein Totalausfall wird. Und KI-Überwachung, Totalausfall ist, glaube ich, ein gutes Stichwort.
Ha, oh, ja, was eine Überleitung. Ja, bei Palantir ist es eigentlich ein bisschen anders gelaufen aus meiner Sicht. Sehr viel positiver als beim Omnibus. Beim Omnibus, eigentlich war in der Presse ja immer nur von Cookies die Rede und sehr wenige Journalisten haben darüber berichtet, was in diesem digitalen Omnibus wirklich drin ist. Bei Palantir war es ein bisschen anders. Es war ein veritables Sommerloch-Thema und wochenlang auf einem ziemlich hohen Niveau berichtet, zu unserer Überraschung. Wir selber vom CCC haben ja mit Palantir schon länger zu tun, denn es gab 2023 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu zwei Regelungen in Hessen und Hamburg. Da waren wir auch als technische Sachverständige. Und so richtig interessant war das Thema eigentlich kaum. Das hat sich dieses Jahr fundamental verändert, kann ich nicht anders sagen. Hat natürlich ganz klar geopolitische Gründe, also die Tatsache, dass es ein US-Konzern ist, hat die ganze Debatte verändert und vermischt mit der digitalen Souveränitätsdebatte. Und dazu kam, ich konnte mich übrigens selber kaum retten, nachdem ich ein bisschen über Palantir auch geschrieben hatte, das hat mit den Konkurrenten zu tun, die auch mal auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, Entschuldigung, also was der Palantir macht, das können wir auch. Also da gibt es ja Alternativen. Also die haben tatsächlich vor allen Dingen ihre Presse- und PR-Departments zu den Journalisten geschickt, aber auch in die Ministerien geschickt, um zu sagen, also Entschuldigung, diese Gelaber davon, dass Palantir irgendwas könnte, was wir nicht können, stimmt gar nicht. Wir haben ja auch Produkte und so weiter. Weswegen uns natürlich nochmal wichtig ist zu betonen, dass die Palantir-Debatte wichtig ist. Die, gar keine Frage. Da geht es um Abhängigkeitsfragen, Datenhoheitsfragen, da geht es um politische Macht. Denn wenn dieser Konzern seitens der Trump-Regierung gezwungen wird, zum Beispiel die Kooperation zu verändern mit den Polizeibehörden, haben die ein Problem. Denn das wird ja in drei Bundesländern auch praktisch eingesetzt. Aber dahinter ist ja das größere Problem, nämlich, dass es eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz von Palantir geht und dass es um Rasterfahndung geht, um automatisierte Daten, um viele Unbeteiligte, um Millionen von Datensätzen, die hier durchleuchtet werden, und zwar automatisiert und hinter den Rücken von Leuten. Das heißt, wir müssen die Debatte, glaube ich, auch von Palantir wegbewegen. Ich halte das nicht für unmöglich, dass es im neuen Jahr tatsächlich nochmal eine interessante Debatte gibt, denn wie vorhin schon erwähnt, Dobrindt wird irgendwann die Hose runterlassen müssen und sagen, ob er die automatisierte Datenanalyse mit oder ohne Palantir machen wird, und wir haben verschiedene Verfahren in Karlsruhe, die ja auch noch durchgefochten werden. Eins davon haben wir als CCC unterstützt und das haben wir im Juli öffentlich gemacht, eine weitere Verfassungsbeschwerde der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und darüber werde ich, wer sich dafür im Detail interessiert, zusammen mit Franziska Görlitz morgen ein bisschen sprechen. Also welche Bundesländer machen dann eigentlich gerade was? Und ja, welche rechtlichen Risiken und praktischen Risiken bestehen da eigentlich? Ganz sicher wird es ein Thema bleiben, was wir auch 2026 weiter bearbeiten und weiter bearbeiten müssen. Ich komme vielleicht einfach sozusagen, werde vielleicht gleich überleiten zu dem nächsten Thema, denn Palantir verkauft sich natürlich seit dem Beginn des Hypes 2022 auch als KI-Firma, alles ist ja jetzt KI. Und in Deutschland hat es natürlich durch den Koalitionsvertrag auch nochmal einen anderen Zungenschlag bekommen. Im Koalitionsvertrag steht, wir etablieren Deutschland als KI-Nation. Und die Ankündigung ist auch, wir werden massiv in Infrastruktur investieren. Also hier ist gerade mal eine aktuelle Karte, wie in Europa große Datenzentren verteilt sind. Aber die meisten davon erreichen gar nicht die Grenze von Großrechenzentren, die jetzt vielfach geplant werden. Mach mal einen weiter, bitte, danke. Aber was jetzt geplant wird, sind ja sozusagen Gigafabriken, wie sie jetzt genannt werden, ich weiß nicht, warum die Fabriken heißen, aber der Ausbau soll in Europa mächtig vorangetrieben werden. Und was mich an dieser Debatte so furchtbar stört, ist, dass in jeder Betrachtung der künstlichen Intelligenz als Fußnote immer behauptet wird, ja, ist ziemlich ressourcenfressend. Aber die tatsächliche Wucht, mit der Ausbau der KI-Rechenzentren, die den Ausbau der erneuerbaren Energien auffrisst, und zwar buchstäblich auffrisst, wird überhaupt nicht erfasst. Das heißt, wie stark der Ressourcenverbrauch ist und die Berge von Elektroschrott, die jetzt in den Rechenzentren verbaut werden, ist sozusagen jenseits von dem, wie das immer so als Fußnote berichtet wird, ja, ist ressourcenintensiv. Aber ich glaube, die Größe dieses Problems ist sozusagen nicht angemessen berichtet. Ich habe mir mal... Achso, übrigens, also bei uns heißt es KI-Nation. Und in Europa gibt es was sehr Ähnliches, da heißt es der KI-Kontinent. Und was mich daran so furchtbar, also da muss ich jetzt mal kurz ranten. Also, ihr wisst ja, Ursula von der Leyen, unsere EU-Kommissionspräsidentin, die stellt sich doch tatsächlich hin in einer offiziellen Rede, die übrigens auch verschriftlicht wurde, im Mai in Brüssel, und sagt, oh, es war so eine Haushaltsrede, 2026 werden wir eine KI haben, die sozusagen dem menschlichen Verstand nahe kommt. Sie hätte sich verschätzt, man hat angenommen, es dauert länger, aber nun sei es schon 2026 soweit, das ist übrigens in wenigen Wochen. Ne? Hat die ernsthafte Protokolle gegeben, da haben sich mal 72 Wissenschaftler hingestellt und haben gesagt, Entschuldigung, EU-Kommission, könnt ihr uns mal sagen, wie sie auf dieses schmale AGI-Brett kommt? Was ist das für ein Unsinn? Und die EU-Kommission, also ich meine, das sind 72 Wissenschaftler, die alle ernsthaft im Bereich des maschinellen Lernens arbeiten. Und die EU-Kommission hat denen ernsthaft auch eine Antwort geschickt. Und damit, da sind so Beiträge bei, was die Tech-Oligarchen auf ihren Konferenzen erzählt haben über die AGI, die bald kommt. Aber warte, es gibt noch ein i-Tüpfelchen. Und das Papier, was die geschickt haben, war noch teilweise KI generiert. Also, der Punkt daran ist, dass die Desinformation über diese generative KI von den Spitzenpolitikern kommt und die sich nicht mal dafür rechtfertigen müssen, sondern alberne KI-generierte Papiere, die übrigens gegen die KI-Leitlinien der EU-Kommission verstoßen, verschicken und auch noch behaupten, sie hätten irgendwie recht. Man muss Bullshit auch Bullshit nennen. Und wie komme ich, Linus, bitte stopp mich, wie komme ich jetzt wieder runter?
Dein Herz, Konz.
Das Thema KI beschäftigt ja nun wirklich die Medien, die Gesellschaft und uns alle schon jetzt seit einiger Zeit. Ich fand das ganz spannend in den Interviews so zu dem diesjährigen Kongress, war so eine der vielen Fragen so, ihr scheint euch gar nicht so viel mit KI auseinanderzusetzen. Das haben wir in den Jahren davor jetzt schon gemacht und wir haben es ja alle schon auseinandergenommen. Ohne Zweifel ist das ja eine Technologie, die faszinierend ist, mit der man viele spannende Dinge machen kann, sicherlich aber wahrscheinlich am wenigsten effizient, wenn man so generative Alleskönner-Modelle bauen will, sondern eher halt in den kleinen wird hoffentlich noch einiges in den Spezialanwendungen passieren. Das sage ich auch deswegen, dass ich das hoffe, weil nun Europa und Deutschland ja noch nicht unbedingt über den größten Datenbestände verfügen, die man dafür braucht. Also diese Technologie ist zunächst einmal eine, die entgegen vieler anderer Technologien nicht mehr auch für uns Hackerinnen und Hacker eine ist, die wir so in unserem kleinen Rechnerchen zu Hause anwenden können. Ja? Um da wirklich was mitzumachen, brauchst du halt unglaubliche Datenbestände und die haben wir halt als Bundesrepublik und als Europa vor ein, zwei Jahrzehnten angefangen in die USA zu schiffen. Und das hat also für die gesellschaftliche Entwicklung relativ unschöne Konsequenzen, wenn dieser Datenvorteil nun mit KI-Nutzung sich nur noch weiter ausbaut. Das wäre sehr schön, wenn wir da eine Regierung hätten, die sich darüber Gedanken machen würde, naja, vielleicht stabile eigene Dinge zu bauen, sei es mit KI oder sei es mit einer elektronischen Patientenakte.
Aber wir haben doch einen Digitalminister.
Ja, der muss aber jetzt erst mal das Digitalministerium bauen.
Der hat auch noch keinen KI-Avatar.
Hat er noch nicht? Nee. Ich dachte, hatte er schon. Nee, kommt nee. Der erst noch?
Kulturministerium, die verwerten die Sachen sofort.
Ah, okay. Ja, also die machen fleißig mit KI. Ja. Wir gehen ein bisschen zurück ins Jahr 24 und ein bisschen zu den Ergebnissen und Präsentationen des Kongress des 38C3. Da gab es diese wunderschöne Meldung, über die wir so stolperten. Also das waren, ein Gutachten, das bestätigt, dass die elektronische Patientenakte sicher ist. Da war ich irgendwie so, dachte ich so, oh, das ist aber faszinierend. Ja, normalerweise bestätigen Gutachten ja immer nur die Unsicherheit. Wie ist denn hier ein Gutachten entstanden, das die Sicherheit bestätigt? Zumal ich ja zu dem Zeitpunkt auch schon mit Martin und Bianca so ein bisschen im Gespräch war, die ein anderes Gutachten dann beim 38C3 vorgelegt haben. Und wenn man sich da mal anschaut, also das ist wirklich faszinierend, ja, so Bundesrepublik at its best, ja, also diese Gematik, die zu irgendwie 51% auf jeden Fall unter Kontrolle des Bundes ist und die andere Hälfte machen die, die am Ende das Geld machen, gibt also diese Pressemitteilung raus. Dann denkt man, okay, dann will ich ja gerne mal dieses Gutachten sehen und man findet ein Gutachten des Fraunhofer SIT, ja, in Darmstadt sitzen die, glaube ich. Und die haben dann, das war so ein 92-seitiges Gutachten und dann habe ich gedacht, okay, gucke ich mir mal den Methodenteil an. Und die haben diese Analyse gemacht mit der Gematik-GPT. Ja? Das ist eine fortschrittliche Retrieval-Augmented-Generation-Pipeline. Und zwar brauchten sie die, weil es einfach so viel Dokumentation zu dieser Gematik-Infrastruktur und der EPA gab, dass sie keinen Bock hatten, das alles zu lesen. Ja? Weil die haben eine KI damit trainiert, weil sie diese Betriebsanforderungen und Sicherheitsanforderungen, weil es so viel Papier war, dass sie keinen Bock hatten, das zu lesen. Da würde ich so eigentlich fragen, so, naja, wenn dein Sicherheitskonzept so umfangreich ist, dass selbst diejenigen, die es prüfen sollen, sagen, das lese ich nicht, wie glaubst du, dass es irgendwann jemand umsetzt? Ja? Aber es wird eigentlich noch besser. Die haben tatsächlich was gefunden mit ihrem Gematik-GPT. Kantorkel hat dann übrigens irgendwie eine IFG-Anfrage gestellt und hat gesagt, kann ich diesen Gematik-GPT mal bitte haben?
Ja, fast. Also sie haben gesagt, sie haben Gematik-GPT auf Open-Source-Basis irgendwie entwickelt. Ich habe die gefragt, kann ich das irgendwie, das Modell haben? Wo finde ich weitere Dokumentation zu dem Tool? Und leider hat das Fraunhofer SIT geantwortet, leider ist das Gematik-GPT nicht öffentlich verfügbar. Sie bitten aber um Verständnis.
Haben wir verstanden. Hätte ich auch nicht veröffentlicht, weil wenn man sich anschaut, was das Ding nachher gefunden hat, empfinden sie so Sachen wie laut Sicherheitsanforderung A 21.71.16 kann die Bewertung von Schwachstellen an Wochenenden und Feiertagen bis zu 72 Stunden verzögert erfolgen. Ja? Das war ich glaube, das haben sie jetzt kritisch beurteilt. Und die Lösung war, naja, okay, dann müssen jetzt halt Leute Wochenendbereitschaft haben, damit, wenn jemand irgendwie eine Schwachstelle mit CVSS-Bewertung von 9,0 oder höher meldet, nicht 72 Stunden gewartet wird, bis die Risikoanalyse erfolgt und dann sie behoben wird. Ja? Also auf dem Niveau wird dann Sicherheit betrieben. Und ich habe dann mal einen kleinen Ausflug in die Sicherheitsforschung, so Evolution, wann wurden so Sicherheitsverfahren erfunden, gewagt. Und habe diese Zeitleiste mit Hilfe, auch übrigens, kann ich ehrlich sagen, habe ich mit einem GPT gemacht, die ich eigentlich einfach gefragt, gesagt, wann wurde eigentlich das Passwort erfunden? Und es scheint, dass das so die Idee, einen Computer mit einem Passwort zu schützen oder Zugang zu Daten mit einem Passwort zu schützen, ist so von 1961. Ja? Da war das Compatible Timesharing System am MIT. Ja? Da musste man dann eben Nutzer, Passwort, damit da kein unbefugter Zugriff dran kam. Das war so die Idee vom Passwort, ne? Dass nur Befugte dran können. Und 1982 wurden dann so die ersten Krypto-Smartcards entwickelt von Infineon, also Siemens, der Teil, der jetzt Infineon ist. Die haben also quasi gesagt, guck mal hier, wir können kryptografische Schlüssel sicher aufbewahren und anwenden. Und da kamen dann Karten raus und die haben diese Kontakte, die wir dann später auf den Telefonkarten und auf den SIM-Karten und auf den Gesundheitskarten, wichtig, auf den Gesundheitskarten ist so ein Ding drauf, ja. Sogar nicht die Variante von 1982, sondern eine modernere. Also da ist die Bundesrepublik wirklich weit vorne. 1984 wurde die Idee der Zwei-Faktor-Authentifizierung patentiert.
Und 2025 release die Gematik, die EPA für alle ohne Passwort, ohne zweiten Faktor und ohne Nutzung der Smartcard, die alle haben. Ja, wir haben alle diese Gesundheitskarte mit der Smartcard. Deswegen, als Martin und Bianca so sagten, ja, hier übrigens, so kann man auf die EPA zugreifen und so, Linus, habe ich gesagt, nee, das kann ja gar nicht sein, die müssen ja diese Smartcard nutzen, dafür haben wir die doch. Ja, stellt sich raus, haben sie irgendwie nicht so gemacht. Bianca und Martin haben es im letzten Jahr in ihrem Vortrag erklärt und morgen um 17.15 Uhr berichtet Bianca auch nochmal sehr viel mehr über, was seitdem geschehen ist. Also natürlich Empfehlung, hier in Saal 1 könnt ihr direkt sitzen bleiben eigentlich dann bis... It's a thing. So, was haben die herausgefunden? Ja? Ich mache es ganz kurz, du brauchtest die Kartennummer und die Versichertennummer, um auf die Patientendaten von, also auf die Patientenakte von Patientinnen zuzugreifen und so ein Lesegerät. Das Lesegerät hatte Martin schon vor vielen Jahren irgendwie an die Wursttheke von irgendeinem Supermarkt bestellt, die kriegst du auf eBay. Ja? Und dann brauchst du also diese Versicherungsnummer und die Kartennummer. Das Schöne ist, die Kartennummer sind fortlaufend nummeriert und die Gematik stellt dir einen Dienst zur Verfügung, wo du die Kartennummer hinkriegst und die Versichertennummer zurückbekommst. Das heißt, du brauchst nur... das ist nichts Neues, ne? Das ist so, das haben die so released. Das war im Prinzip eines der vielen Findings von Martin und Bianca letztes Jahr. Und dann wurde natürlich schnell geraschelt. Ja, aber jetzt müssen wir unbedingt was machen, ne? Das ist ja dramatisch, wie das zustande kommt. Da müssen wir jetzt irgendwie was tun. Und dann haben sie ja bekannt gegeben, ja, wir haben jetzt einen Fix dafür. Wir haben jetzt einen Fix. Und zwar haben sie Folgendes getan. Sie haben gesagt, neben diesen zwei nicht geheimen Daten, von denen du eins iterieren kannst und wir dir das zweite dann kostenlos dazugeben, haben sie gesagt, brauchen wir jetzt noch weitere Sachen. Und zwar jetzt machen wir das wirklich sicher. Wir haben das echt verstanden. Wir wissen, wir brauchen was Geheimes. Ja, wir brauchen was Geheimes, um diesen Zugang zu sichern. Wir haben das verstanden. Ja, und zwar werden wir jetzt nehmen, ihr braucht jetzt einen Hash-Value, ja, den HCV, Hash-Check-Value, den braucht ihr jetzt, genau. Und der wird errechnet aus dem Datum des Versicherungsbeginns und der Straße und Hausnummer der Wohnanschrift der versicherten Person. Ja. Jetzt ist wieder die Frage, was ist daran geheim? Ja? Im Zweifelsfall halt das Datum des Versicherungsbeginns. Ist jetzt nicht so viel Entropie, aber statt sich die Mühe zu machen, dieses Datum des Versicherungsbeginns durchzubrutforcen oder zu schätzen anhand des Alters der Person oder so, haben Martin und Bianca dann einfach den Service der elektronischen Ersatzbescheinigung genutzt, wo man nämlich die Straße und die Hausnummer und das Datum des Versicherungsbeginns über einen Service der Gematik abfragen kann. Also sie haben wieder etwas, was sie... Und was in diesem ganzen Thema so gar nicht so eine große Rolle spielt oder in der Diskussion, ist, sag mal, wenn man irgendwie mit zwei, drei so Zahlen irgendwie auf diese Daten zugreifen kann, wie ist das denn eigentlich mit der Verschlüsselung? So habt ihr diese elektronische Patientenakte nicht verschlüsselt? Ne? Aber keine Sorge, die elektronische Patientenakte, die ist nicht unverschlüsselt, die ist nur KI-ready. Das ist... Für Konstanze, KI-Nation, ich dachte, dein Herz ist inzwischen wieder weit genug, dein Puls ist weit genug runter, dass man jetzt nochmal einen Anlauf machen kann.
Hast du gesehen, wie dieses geile Event heißt? Bitte, Big was? Bang KI-Festival.
Oh Mann, ey, das ist Big Bang. Ja. Also wir sitzen natürlich... Also wir unterhalten ja nach wie vor diplomatische Beziehungen zu dem BSI, zu der Gematik und versuchen da irgendwie darauf hinzuwirken, dass sie vernünftige Dinge machen. Und was mir an all diesen Vorgängen so viel mehr Sorgen macht, ist, also wir können nicht so etwas mit Inkompetenz erklären. Das reicht nicht. Dafür waren zu viele Leute dran beteiligt, dass man quasi so etwas macht und am Ende die Leute überrascht sind über die Sicherheitslücken, die man einfach nur, naja, wenn man halt die Sicherheitskonzepte nicht mit einer KI liest, sondern wirklich eben findet. Das ist eine Kulturfrage. Was ist da los gewesen? So etwas wird ja über Jahre spezifiziert, diskutiert, standardisiert, veröffentlicht, geprüft, produziert, pipapo. was ist das für eine Kultur, mit der so etwas gebaut wird, in der sich keiner traut oder derjenige oder diejenige, die sich traut, es zu sagen, halt es nicht schafft, dass es sich irgendjemand traut, der Chef oder dem Chef oder irgendjemandem zu sagen, wo nochmal was geändert wird. Und wenn wir das wichtigste und kritischste Digitalisierungsprojekt der Bundesrepublik Deutschland, Zitat Karl Lauterbach, so machen, dann frage ich mich wirklich, naja, also was ist denn hier mit dieser Souveränität, was ist mit der Kompetenz, also mir macht das wirklich Kopfzerbrechen und ich fange jetzt an zu weinen, deswegen unterbrechen wir für eine wichtige Nachricht aus dem Office.
Hallo Volkhorn.
Kleiner Applaus für Volkhorn oder auch ein großer.
Moin, hallo. Ihr wisst sicherlich, das Office, das ist so ein kleines Zimmerchen in Hamburg und da sitzen immer mal so ein halbes Dutzend von uns CCC-Lern und dann machen wir ein bisschen Live-Action-Roleplay und spielen Bürokratie. Und ihr seid unsere Mitspieler dabei, darum finde ich das immer auch sehr spannend, wie viele denn mit uns spielen. Wir haben wieder einmal die Mitgliederentwicklung dieses Jahr mitgebracht. Ihr seht, wir sind da jetzt ungefähr bei 8.600 und ich finde diese ehrlich gesagt ganz interessant. Wir hatten natürlich einen ganz klaren, harten Einknick über die Corona-Jahre, weil die meisten Mitglieder ganz klar kommen erst auf den Kongress, auf eine andere Veranstaltung und finden die total toll und werden dann Mitglied. Und das ist natürlich weggefallen. Wir sind noch nicht so ganz auf dem Level wie früher, dass wir so viele Mitglieder gewinnen, aber schon fast. Aber was auch noch auffällt, ihr seht, wir haben ziemlich viele Austritte. Es gibt immer wieder so Dips, dass es nach unten kippt in der Mitgliederkurve, die eigentlich üblicherweise ab ist, wie die KI. Aber ja, noch gibt es ein bisschen Phasen, wo es halt runterfällt. Okay, aber das macht ihr so. Ich habe auch mal überlegt, ich erzähle euch ein bisschen, was wir denn, wenn wir da so ein bisschen Bürokratie simulieren, Schönes machen. Und darum habe ich euch mal ein bisschen Einblick darüber, was wir alles an E-Mails raussenden, gegeben. Und zwar verschicken wir bei etwa 8.500 Mitgliedern, 8.600, ja, pro Jahr, also für dieses Jahr, über 36.000 E-Mails. Das ist ein Durchschnitt von ungefähr 4,3 E-Mails pro Mitglied. Da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, Alter, warum schicken wir euch so viele E-Mails? Weil wenn ihr das auch vergleicht, ihr schickt uns nur so 0,26 E-Mails pro Mitglied, ja, irgendwie 2.300. Also habe ich mir ein bisschen gefragt, was sind das denn alles für E-Mails, die wir euch schicken? Wir haben so eine schöne Aufschlüsselung. Okay, genau. Ihr seht, die drei großen habt ihr sofort erkannt. Ne? Datenänderung, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir wollen ja auch transparent sein. Und diese Datenänderung, das ist das, was wir auch den Datenbrief nennen, wo halt drin steht, welche Daten speichern wir über dich alle. Ne? Das ist dein Datensatz, kannst du auch nochmal drauf gucken, ist das alles richtig, habe ich bezahlt und übrigens, jetzt ist deine Zahlung eingegangen. Ja? Dieses Jahr ist auch sehr groß gewesen wegen der Mitgliederversammlung. Das heißt, das haben wir an alle Mitglieder geschickt. Mitglieder, falls ihr es nicht wisst, ihr könnt ja auch mehrere E-Mail-Adressen eingeben. Bei einer Mitgliederversammlung, wir versuchen wirklich, euch auf allen Kanälen zu erreichen, um sicherzustellen, dass ihr das zugestellt bekommen habt. Und darum ist das auch nochmal mehr als auch Mitglieder. Und ihr seht, dann haben wir natürlich BGP-Probleme. Und das Häufigste ist, die Leute lesen nicht, dass ihr Key ausgelaufen ist und sie den mal aktualisieren müssten oder uns sagen müssen, alles klar, lass weg, ich mache jetzt unverschlüsselt. Und jedes Mal, wenn wir versuchen, euch eine Mail zu schicken, dann schicken wir euch nochmal so einen Hinweis, dass euer PGP-Key nicht mehr funktioniert. Ja, und dann finde ich noch sehr interessant natürlich Aufnahmeantrag und Austritt. Das sind tatsächlich relativ kleine Posten, aber der fehlerhafte Verwendungszweck. Fast 500 Leute haben es immer noch nicht geschafft, den Verwendungszweck in der Überweisung für den Mitgliedsbeitrag in ihren Daueraufträgen korrekt anzugeben. Das schicken wir euch seit, ich weiß nicht, 5 Jahren in jeder E-Mail mit, wie der Verwendungszweck zu lauten hat. Und jedes Mal, wenn ihr es falsch macht, schicken wir euch eine gesonderte E-Mail, wo wir euch sagen, wie dieser Verwendungszweck lautet und dass ihr den bitte benutzen sollt. Also an diese 468 Leute, falls ihr heute hier seid, bitte passt euren Verwendungszweck an, weil sonst müssen wir das per Hand zuweisen. Dankeschön. Genau. Ja, Zahlungsrückstände ist, glaube ich, recht selbsterklärend. Beim Rest geht es dann viel um einfach typische Fragen, die ihr so habt, wo wir dann auch darauf antworten. Und eine Frage, die wir zum Beispiel dieses Jahr sehr, sehr häufig gehört haben, war, hey, sag mal, ich habe noch gar keine Datenschleuder bekommen. Das liegt daran, dass wir es dieses Jahr nicht geschafft haben, eine Datenschleuder rauszugeben. Ich wechsle gerade mal kurz den Hut, Redaktion Datenschleuder auch. Hängt einerseits damit zusammen, dass wir die Hackbibel letztes Jahr herausgebracht haben. Kalisi hatte schon einen Auszug davon gezeigt. Und andererseits daran, dass wir als Redaktion ein bisschen technische Umstellung gemacht haben und jetzt einfach noch nicht so wirklich wieder richtig in den Arbeitsmodus reingekommen sind nach der Hackbibel. Naja, wir haben eine neue Datenschleuder in der Pipeline für Anfang nächsten Jahres. Und falls euch das nicht schnell genug geht, kommt zum Vereinstisch, steht in C3 NAF drin, ne, gegenüber vom Himmel. Da könnt ihr euch ein paar alte Datenschleudern mitnehmen gegen Spende oder auch, wenn ihr wollt, eine aktuelle Hackbibel mitnehmen. Ja, das zu dem Thema. Gut, wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wofür das ganze Geld, das ihr bezahlt, damit ihr hier in diesen Statistiken auftaucht, dann auch genutzt wird, würde ich wieder an Konstanze übergeben.
Ja, wir haben uns dieses Jahr entschlossen, den Verein, den österreichischen Verein Epicenter Works zu unterstützen mit einer Spende von 15.000 Euro zum 15-jährigen Jubiläum. Wir arbeiten schon gerne. Wir arbeiten schon sehr lange mit Epicenter Works zusammen. Wir haben quasi Wurzeln im Widerstand gegen die Vorratsdatenspeicherung, aber dieser österreichische Verein ist über die Grenzen von Österreich hinaus wichtig geworden. Die analysieren nicht nur innenpolitische Projekte und geben unabhängige Stellungnahmen ab, sondern sie haben sich längst auch auf der europäischen Ebene etabliert und sind ein Frühwarnsystem für viele Vorhaben auf der europäischen Ebene. Sie sind auch noch internationaler unterwegs. Sie haben zum Beispiel die Cybercrime Convention, die bei den Vereinten Nationen verhandelt wurden, sehr eng begleitet und als einzige Organisation in Europa darüber regelmäßig berichtet. Also wir schätzen die Arbeit sehr und planen auch weiterhin mit Epicenter Works zusammenzuarbeiten.
Dann beschäftigen wir uns das Jahr über auch immer damit, anderen mit ihren Computern zu helfen. Ein schöner Fall, der technisch nicht besonders anspruchsvoll war und es waren jetzt auch nicht besonders viele personenbezogene Daten betroffen, aber dieser Fall ist trotzdem interessant. Es gab eine SQL-Injection in Juris in der Presse- und Urteilsdatenbank vom BGH, vom Bundesgerichtshof, und man hätte damit schön groben Unfug treiben können, indem man kurz bevor ein Urteil tatsächlich veröffentlicht wird, einfach ein eigenes Urteil veröffentlicht, was dann vielleicht Aktienkurse oder Bitcoin-Kurse oder was auch immer günstig beeinflusst, um jede Menge Geld zu verdienen. Und sehr schön war auch, dass wir diese Lücke zweimal gemeldet haben, denn es wurde einmal gemeldet, einmal gefixt, dann war es irgendwie wieder offen, das ist zufällig aufgefallen, deswegen haben wir es nochmal gemeldet, momentan ist es wieder gefixt, hoffen wir, dass das so bleibt. Dann helfen wir nicht nur anderen mit ihren Computern, sondern wir helfen auch solchen Dritten, die anderen mit ihren Zügen helfen. Es geht um den Fall Newak. Newak manipuliert oder manipulierte, ich hoffe, das ist jetzt abgeschlossene Vergangenheit, ihre Züge mit einer besonderen Form des Geoblockings. Die Züge konnten nur in eigenen Werkstätten repariert werden. Das haben drei Hacker herausgefunden, sehr intensiv untersucht und im vorletzten Jahr auf dem Kongress dargestellt. Daraufhin wurden sie zivilrechtlich verklagt und der Hersteller hat auch strafrechtliche Ermittlungen gegen die drei angeregt. Die drei haben dann im letzten Jahr einmal berichtet, wie der Stand ist, und wir haben daraufhin für die Prozesskosten gesammelt, denn die drei investieren da unglaublich viel Zeit und auch eigenes Geld. Wir haben dann zusammen in nur 529 Überweisungen über 31.000 Euro gesammelt, und das ist ein fettes Danke an die Community. Also das war wirklich abgefahren. Wir haben das nicht intensiv beworben. Wir haben das hier einmal erwähnt, einmal auf die Webseite gestellt, und innerhalb von 10 Tagen war das Geld da. Und ich denke, ich kann von den dreien auch einfach ein Danke für diese Solidarität ausrichten. Und das Ganze ist wichtig, denn das ist nicht vorbei. Strafrechtlich gibt es noch kein Update. Da schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich hoffe, dass das Verfahren, falls es ein Verfahren gegen die drei gibt, eingestellt wird. Aber andersrum hoffe ich, dass die Newak irgendwie oder die Verantwortlichen bei der Newak nicht einfach so davonkommen. Die Zivilklagen laufen, zumindest eine davon. Es gibt weiterhin Anhörungen. Die nächste davon fängt Anfang 2026 statt. Und es gab einen interessanten Versuch einer polnischen Abgeordneten, Paulina Matyszyk, dies in einer polnischen Infrastrukturkommission einzubringen. Die polnische Infrastrukturkommission war davon wenig begeistert. Der Rest der Kommission und ihr Vorsitzender Mirosław Suchon und der Rest lehnten die Untersuchung ab, denn man könne ja polnische Firmen nicht so attackieren. Und deswegen einfach nochmal ein wirklich dickes Danke an diese drei, die da unglaublich viel Zeit und auch eigenes Geld investieren, wahrscheinlich viele schlaflose Nächte haben. Und ja, danke Ihnen.
Wie jedes Jahr, wenn wir zurückblicken, müssen wir uns auch eingestehen, dass wir einfach nicht an allen Ecken und Enden putzen können, an denen gerade die Welt zu was Schlechterem gemacht werden soll. Das da sind die Themen, die wir uns fürs nächste Jahr vorgenommen haben, intensiver zu beackern. Wir sind da in Hintergrundgesprächen, in diversen Foren, wo wir noch nichts berichten können, wo wir auch noch nicht ehrlich den Eindruck gewonnen haben, dass wir da viel dran drehen können. Deswegen würde ich das auch erstmal nur erwähnen. Falls es dort im Verein, im Publikum, an den Bildschirmen Menschen gibt, die uns dabei unterstützen wollen, die sich in diesen Themen auskennen und Lust haben, Aktivität zu entfalten, meldet euch bei uns. Wir bearbeiten diese Themen je nach verfügbarer Zeit.
Aber vielleicht muss man dazu auch sagen, einige von diesen Themen bearbeiten wir auch so ein bisschen bei Proxy. Ich habe es in diesem Jahr noch gar nicht erwähnt. Ich habe sehr viel über EU-Politik geredet, aber ich habe noch nicht über ETRI gesprochen. Ganz viele von diesen Themen werden von ETRI bearbeitet und wir sind Teil von diversen Arbeitsgruppen. Aber mittlerweile haben wir auf EU-Ebene so viele Arbeitsgruppen wie das gesamte Sprecherteam Finger wahrscheinlich. Und das macht es natürlich sehr schwer, auch da bei allem im Detail dabei zu sein.
Ich denke, wenn wir uns hier über eins einig sind, dann ist das
dann ein anderes, weniger schönes Thema. Wir helfen der Polizei, denn wir finden auch, die Polizei darf kein rechtsfreier Raum sein. Ihr kennt vielleicht die Gesichtersuchmaschine PIMEyes, ist ein faszinierendes Werkzeug. Die durchforsten das Internet nach Gesichtern, stecken den biometrischen Abdruck in Datenbanken und ich könnte jetzt ein Foto von euch machen und dann viele Leute, die ihr Gesicht irgendwo im Internet mal hingehalten haben, zusammen mit ihrem Namen identifizieren. Die Firma saß in Polen, als sie dann gehört haben, dass es sowas wie die DSGVO gibt, saß sie plötzlich auf den Seychellen, danach sind sie nochmal umgezogen, der Geschäftsführer hat gewechselt, die zwei Gründer sitzen jetzt wahrscheinlich in Dubai und leider passiert zu wenig, was dieses PIMEyes angeht. Und im Rahmen von Recherchen zu biometrischer Überwachung bin ich über diese kleine Anfrage gestolpert, die viel zu lange unbeachtet blieb, denn eins ist klar, PIMEyes und die Nutzung von PIMEyes ist klar illegal, insbesondere wenn sie von Strafverfolgungsbehörden genutzt wird. Dafür gibt es einfach keine Rechtsgrundlage und dem hessischen LKA war das einfach egal. Die haben in 2 Jahren PIMEyes ausprobiert, wir wissen nicht in welchem Umfang und auch dort wieder das bekannte Muster, der hessische Datenschutzbeauftragte wurde sich als halber vorher nicht gefragt. Denn später hat dieser dann die Nutzung per Erlass untersagt. Was ich an dieser Stelle aber sehr schade finde, ist, dass dieses krasse Beispiel nicht den deutlichen Weg in den Jahresbericht des hessischen Datenschutzbeauftragten gefunden hat. Und wenn die Polizei über 1-2 Jahre so ein Tool ausnutzen kann, ohne dass ein Datenschutzbeauftragter davon mitbekommt, dann kam die ihrer Aufsichts- und Kontrollpflicht offenbar nicht ausreichend nach. Der Fall ist eine Weile her. Mal gucken, ob man hier noch was tun kann, ob man der Polizei nachträglich noch helfen kann. Aber es gibt einen weiteren Fall. Der Button ist kaputt. Es gibt einen weiteren Fall, wo wir der Polizei helfen wollen. Und zwar verklagen wir das BKA und wollen dem BKA helfen, sich an Recht und Gesetz zu halten. Ihr kennt vielleicht InpolZ, das ist eine nicht nur Fahndungsdatenbank, in der Millionen Gesichtsbilder gespeichert werden. Da werden auch Personen drin gespeichert mit Frontalfotos, mit Profilfotos, die erkennungsdienstlich behandelt worden sind. Also auch vielleicht noch gar nicht oder auch abschließend nicht verurteilt worden sind. Das heißt, da sind auch Unschuldige drin. Und egal ob schuldig oder unschuldig, was sicherlich nicht im Sinne des Erfinders ist und auch rechtswidrig, ist diese Gesichtsbilder, mehrere Millionen Gesichtsbilder an Fraunhofer weiterzugeben, damit Fraunhofer damit am Markt erhältliche Gesichtserkennungssysteme testet, um dann zu gucken, welches das Schönste und Beste ist. Und dank eines Betroffenen, Yannick Besendorf, klagen wir jetzt zusammen gegen das BKA, um einmal wirklich festzustellen, dass das so nicht hätte stattfinden dürfen. Es gab davor natürlich das übliche Spiel, das Ganze war wenig transparent, es gab EFG-Anfragen, mehrfache Erinnerungen, Datenschutzbeauftragte wurden hinzugezogen, wir haben uns beim Datenschutzbeauftragten beschwert, auch das war leider wenig hilfreich und insofern gehen wir jetzt den Weg der Klage.
Dann, der Chaos Computer Club hat sich wirklich zum Ziel gemacht, stabil weiter am Debanking selber zu arbeiten. Wir haben in unserer letzten Mitgliederversammlung im April uns die Unvereinbarkeitserklärung, die vor rund 20 Jahren das erste Mal halb formal vom Vorstand damals beschlossen wurde, in einer Reaktion auf einen Angriff von Nazis auf das Naturfreundehaus in Köln, in dem auch der Chaos Computer Club streckenweise zu Hause war, haben wir ziemlich klare Kante bezogen gegen alle möglichen Ideologien, die wir für die Mitgliedschaft CCC unvereinbar halten. Damals, vor 20 Jahren, gab es Es war uns damals wichtig, es sollte schnell gehen und damit war diese Unvereinbarkeitserklärung in der ersten Fassung holprig, hat teilweise Vereine und Parteien explizit benannt, die es schon gar nicht mehr gibt jetzt. Und wir haben dann auf eine Initiative von mehreren Mitgliedern hin diese Unvereinbarkeitserklärung aktualisiert, haben sie wirklich beschlossen von der gesamten Mitgliederversammlung, ich glaube auch einstimmig von allen anwesenden Mitgliedern. Die Erklärung gibt es auf unserer Webseite, aber jeder, der hier reingekommen ist, hat wahrscheinlich schon beim Durchlaufen unter diesem Plakat einfach die beiden entscheidenden Sätze, die nach der Präambel kommen, gesehen. Und das da ist jetzt für diesen Verein, für alle Mitglieder eine bindende Erklärung. Wir wünschen uns in unserem Verein niemanden, der sich in Parteien oder Vereinigungen engagiert oder der Grundsätze vertreten kann, die auf Chauvinismus, Nationalismus basieren. Wahrscheinlich könnt ihr euch zu Ende denken, welche Parteien wir da explizit mit meinen, aber wir wollen sie diesmal nicht aufzählen in der Erklärung. Und arbeiten dann als stabil antifaschistischer Verein weiter daran, auch demnächst Post von unserer Bank zu bekommen.
Das war das jetzt die Tschüss-Slide. Vielen Dank.